Radio 3. Das Gespräch.
Mit Frank Meier seien Sie herzlich willkommen. Ich habe hier heute jemanden zu Gast, von dem habe ich einen neuen Blick auf Bibliotheken gelernt. Nämlich der entscheidende Wissensspeicher sind da vielleicht gar nicht die Bücher, sondern wir Menschen, die so eine Bibliothek nutzen. Das sagt Volker Heller, der Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin.
Wir haben da spaßeshalber gesagt, das Wissen der Welt befindet sich nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln, sondern auch zwischen zwei Ohren. Also jeder Mensch, der da bei uns reinkommt, bringt ja was mit an Leidenschaften, Interessen, Know-how. Und das produktiv zu machen und zu sagen, Mensch, auch ihr könnt Teil sein von dem, was in dieser Bibliothek passiert. Und ihr könnt hier Programmarbeit mitmachen. Und am extremsten dann bei der Sonntagsöffnung, als wir damit angefangen haben, zu sagen, hier ist der Schlüssel für die Bibliothek, liebe Stadtgesellschaft, macht was draus. Ist euer Raum.
Der Berliner Bibliotheksdirektor Volker Heller. Und neben diesem anderen Blick auf Bibliotheken finde ich auch sehr interessant an ihm, der hat mehrere erfolgreiche Quereinstiege hingelegt in seiner Laufbahn. Vom Musiker zum Unternehmensberater zum Beispiel und später dann eben zum Direktor der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin, der ZLB. Und in dieser Position, da musste er mehrfach herbe Rückschläge einstecken und er ist aber erstaunlich gelassen geblieben, nach außen jedenfalls. Als ich dieses Gespräch mit Volker Heller vor ein paar Wochen verabredet habe, da habe ich nicht gewusst, dass das auch ein Abschiedsgespräch werden würde, weil er die ZLB im Sommer verlassen wird. Deshalb wollte ich erstmal von ihm wissen, warum tun Sie das, Herr Heller? Warum gehen Sie weg von Ihrer Bibliothek?
Ja, weil alles hat sein Ende irgendwann und so auch das normale Berufsleben. Und ich bin einfach jetzt in dem Alter, wo der Ausstieg aus der klassischen Berufstätigkeit erfolgt in Richtung Rente. Das heißt nicht, dass ich danach nur noch faul auf dem Sofa liegen werde. Wahrscheinlich werden sich noch andere Aktivitäten ergeben. Aber in der Zentralen Landesbibliothek und im Bibliothekswesen ist dann erstmal Schluss für mich.
Aber hätten Sie nicht weitermachen können, so Direktoren- und oder Generaldirektorenposten, wie es offiziell heißt, die sind doch meistens nicht altersbeschränkt.
Ja, ich habe immer in meinem Leben die Überzeugung vertreten, dass so alle 10 Jahre eigentlich ein Wechsel an der Spitze einer Institution angemessen ist. Und das gilt sowohl für die Institution als dann auch für die Menschen, die sie leiten. Der Wechsel von einer Position auf die andere oder von einem Ort zum anderen ist ja dann so, dass man Perspektiven, Blickwinkel, Erfahrungen mitnimmt und die in eine neue Situation dann für sich einbringt, also entweder eine andere Institution oder eine andere Lebenssituation oder so. Und die Reibung, die dadurch entsteht, dass man sozusagen den Erfahrungsschatz mitbringt und der wird konfrontiert mit einer neuen Umgebung. Diese Reibung erzeugt Kreativität. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sowohl für den Menschen als auch für die Institution, weil man sonst sehr schnell dann doch in ausgefahrene Gleise gerät. Und das ist nicht gut, weil die Welt bewegt sich sehr schnell. Auch Institutionen müssen anpassungsfähig sein, flexibel, veränderungsbereit und zu viel in die Spur geraten ist da nicht gut.
Da haben Sie ja nur ein bisschen überzogen. Seit 2012 sind Sie ja Direktor der ZLB, also dann sind es 13 Jahre so ungefähr, ein bisschen die 10-Jahres-Rate überzogen. Und weil Sie sagten, dann können Sie andere Dinge tun ab Sommer. Sie sind begeisterter Motorradfahrer, habe ich gelesen. Gern auf längeren Touren. Steht sowas dann auch an?
Das stimmt, ja, ja. Also worauf ich mich wirklich sehr freue, ist nach dann über 30 Jahren Management-Tätigkeit in leitenden Positionen, mal ein paar Monate Müßiggang vor mir zu haben. Da freue ich mich riesig drauf.
Und dann, Sie nehmen sich richtig frei dann im Sommer.
Ich nehme mir dann wirklich richtig frei. Und der Plan ist auch, aufs Motorrad zu steigen und über die Alpen den Stiefel runterzureiten und zu gucken, wo es mich hinführt.
Und können Sie sich das schon vorstellen? Also was so Positionen ja auch mit sich bringen, man ist ja dann wichtig. Ne? Man wird vieles gefragt, man wird auch herumchauffiert vielleicht, weiß ich nicht. Also heute sind Sie mit der U-Bahn hergekommen. Aber wird Ihnen das nicht fehlen, so wichtig zu sein?
Nein, ich glaube nicht.
Da stehen Sie drüber.
Was heißt drüberstehen? Klar, man hat eine bestimmte Funktion in seinem Job und in dieser Funktion wird man dann angefragt für bestimmte Dinge. Aber es gibt so viele andere Menschen, die auch viel zu sagen haben und wissen und die dann eben jetzt erstens dann in der Nachfolge dann tätig sind. Ich habe einen tollen Nachfolger in der Zentral- und Landesbibliothek, der wird das wunderbar machen. Da bin ich mir ganz sicher.
Jonas Fansa heißt
Dr. Fansa, genau, mit dem ich das Glück hatte, jetzt schon noch in den letzten Jahren zusammenarbeiten zu dürfen. Also der wird es toll machen. Und es gibt andere Menschen, die viel wissen und die man befragen kann für Dinge. Und ich als Person halte mich jetzt für nicht so wichtig, dass ich irgendeinen Status vertreten müsste.
Ich will mit Ihnen in dieser Stunde eben, Sie sind Direktor der Zentral- und Landesbibliothek, über einige Probleme, die unsere Bibliothek hier in Berlin hat, auch sprechen. Aber nicht mit dem Problem anfangen, sondern vielleicht mal mit einer Vorstellung Ihrerseits. Was waren denn so besonders schöne Momente, die Sie in der ZLB erlebt haben?
Die schönsten Momente in der ZLB sind die gewesen, wenn ich an den Sonntagen, wo wir geöffnet haben seit über 5 Jahren und wo wir uns diese Öffnung sehr haben erkämpfen müssen, eigentlich gegen das geltende Recht durchzusetzen. Wenn ich an diesen Sonntagen durch die Bibliothek gehe, weil das eine ganz besondere Atmosphäre ist, weil die Leute mehr Zeit haben, also gerade in den Wintermonaten ist das Haus rappelvoll, aber die Menschen sind nicht so gestresst. Ja, die strahlen einfach eine andere Ruhe aus, eine andere Bereitschaft, sich auf den Ort einzulassen, eine andere Zufriedenheit. Und Bibliothek ist ohnehin ja ein Ort, wo man die Wirkung des eigenen Tuns ganz schnell mitkriegt, als Reaktion irgendwie über das Publikum. Und das ist an diesen Sonntagen nochmal ganz besonders. Und sozusagen da durchzugehen, das Leuchten in den Augen der Menschen zu sehen, die einfach super froh sind, dass es diesen Ort gibt, das ist so ein Geschenk, dass man dafür dann auch gerne 5, 6 Tage die Woche arbeitet.
Ich habe über die ZLB gelesen, es sei die größte Kultureinrichtung in Berlin und die größte öffentliche Bibliothek in Deutschland. Können Sie uns das mal ein bisschen vor Augen führen, was das in Zahlen heißt? Wie viele Menschen kommen denn so pro Jahr ungefähr zu Ihnen und was sind das für Menschen?
Ja, wir hatten vor der Pandemie über 1,5 Millionen Besuche pro Jahr. Da sind wir jetzt noch nicht ganz wieder nach der Pandemie, jetzt sind es etwas über 1,3. Um das mal in eine Relation zu setzen, das sind mehr Besuche als Hertha und Union zusammen in Berlin haben im Jahr. Mhm. Also das ist richtig viel und es geht durch alle Milieus. Also so eine öffentliche Bibliothek ist der Melting Pot der Stadtgesellschaft. Wir wissen das aus unseren Besucherbefragungen, unseren Kundenbefragungen. Das Publikum bildet wirklich ein Spiegelbild der Stadtgesellschaft ab. Es gibt einen Punkt, wo wir ein bisschen abweichen. Das Publikum ist etwas überdurchschnittlicher gebildet. Das ist für eine Zentralbibliothek in so einer Großstadt jetzt auch nicht ungewöhnlich. Aber ansonsten haben wir wirklich das ganze Spektrum da.
Also die größte Kultureinrichtung in Berlin, die Zentral- und Landesbibliothek, aber nicht die mit dem größten Etat, oder?
Nicht mit dem größten Etat im Vergleich zu?
Zu der Staatsoper, der Deutschen Oper oder ich weiß nicht.
Na gut, das sind ja auch unterschiedliche Aufgaben, die da erfüllt werden. Aber es stimmt schon, in der Kulturpolitik finden immer die Glamour-Einrichtungen immer mehr Beachtung, im Zweifelsfall auch immer eher die Bereitschaft der Zuwendung als die Einrichtung, die am nächsten bei den ganz normalen Menschen in der Stadt ist, nämlich die öffentliche Bibliothek.
An den Schulen sieht man ja leider auch keine Kultureinrichtung in dem Sinne, aber auch eine wichtige öffentliche Einrichtung. Und diese eher weniger ausgeprägte Beachtung für die Bibliotheken hat sich das jetzt bei den Einsparrunden, den jüngsten, auch niedergeschlagen? Wurde die ZLB besonders mit Einsparungen belastet?
Ja, im ersten Hieb ja. Also als diese Liste bekannt wurde über die Einsparungen, da waren wir mit 4 Millionen drin. Das ist gigantisch viel für uns und war auch schwer nachvollziehbar. Ich glaube, das war auch einfach ein Fehler in der Mechanik, mit der diese Liste erstellt wurde. Das ist dann reduziert worden. Wir sind im Moment mit einer Finanzlücke jetzt für das Jahr 2025 von 2,2 Millionen belastet. Das ist sehr viel für uns. Das werden unsere Benutzerinnen auch spüren am Ende, also durch Verschlechterungen in Servicezeiten und auch in Servicequalitäten. Und es wird sich am Ende auch im Personalabbau niederschlagen.
Sie haben einen Gesamtetat, ich habe mal eine Zahl von 35 Millionen gelesen. Ist das noch aktuell ungefähr?
Ja, so ist es. Die gehen halt größtenteils in Gebäudekosten. Wir haben ja riesige Gebäudeflächen. Und der nächste große Block ist dann die Personalkosten. Und wir haben an, ich sag mal, kulturfachlichen Sachmitteln, also das sozusagen, woraus dann am Ende die Arbeit der Bibliothek sich dann auch nochmal für unsere Benutzerin spürbar speist, das sind 2,5 Millionen. Ja, also wenn ich die jetzt aus Sachmitteln rausnehme, dann kaufe ich keine Bücher mehr. Ja, dann gibt es keine Medien mehr in der Bibliothek. Das kann es nicht sein. Das heißt, am Ende gehen solche Einsparungen bei uns direkt in die Struktur rein. Also Personal und Gebäude.
Es gab ja sehr wahrnehmbare Proteste von Theaterleuten, zum Beispiel Demonstrationen am Brandenburger Tor. Jetzt Proteste in Sachen Bibliothek habe ich nicht mitbekommen. Kann an mir liegen, aber gab es welche?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mit Solidarität auch durch den Verbund der öffentlichen Bibliotheken leere Regale auf die Straßen gestellt. Das ist dann auch viel abgefilmt oder abfotografiert worden, war in den Medien. Wir haben das ehemalige Kaufhaus Lafayette in der Friedrichstraße besetzt. Das war auch nochmal eine wichtige Aktion. Aber so das, was ich für die Kulturpolitik beschrieben habe, gilt natürlich auch für den Kulturjournalismus. Glamour first. Bibliotheken spielen im Feuilleton eine sehr, sehr nachgelagerte Rolle. Und wenn Sie dann nicht gerade die Beethoven-Originalhandschriften im Magazin haben oder ähnliche Dinge, dann spielen Sie erst recht nochmal eine nachgelagertere Rolle.
Dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen Glamour ausstreuen. Was Sie ja viel beschäftigt hat, will ich später auch noch mit Ihnen drüber reden, war diese uns so lange in Berlin plagende Frage, ein zentraler Standort für die Zentral- und Landesbibliothek. Im Moment ja verteilt auf diese 3 Standorte, die ich genannt habe, Magazin da, Amerika-Gedenkbibliothek da, dann wieder anderswo die Stadtbibliothek in der Breiten Straße. Eine der Ideen für einen künftigen zentralen Standort war eben das frühere Kaufhaus Galerie Lafayette. Wenn Sie sich jetzt mal in die Zukunft träumen und es doch mal wirklich Unterstützung gibt von der Berliner Landespolitik für die größte Bibliothek in Berlin, wie sieht dann die größte Bibliothek in Zukunft aus? Wo ist die und wie sieht die aus?
Also wir haben die Idee mit dem Kaufhaus Lafayette, dem ehemaligen in der Friedrichstraße, noch nicht aufgegeben. Wir arbeiten immer noch daran. Und ich habe immer noch einen Restoptimismus, dass das gelingen kann. Weil die Chance für die Stadt, an dieser Stelle einen Ort städtischer Begegnung zu schaffen, der Wissen und Aufklärung gewidmet ist und einem zivilisierten Dialog und einer Teilhabe im digitalen Leben und der pro Tag bis zu 10.000 Berlinerinnen da zusammenführen kann, das ist eine unglaubliche Chance für die Stadt. Ich bin mir sicher, dass ich zukünftige Regierungen in 5 bis 10 Jahren schwarz ärgern würden, wenn die Stadt jetzt nicht diese Chance ergreift, das da an der Stelle zu machen. Weil alle anderen Lösungen, die man sich vorstellen kann für einen Standort der Bibliothek unter einem Dach, werden im Zweifelsfall teurer und schwieriger zu realisieren, auch auf der Zeitachse, und sind gleichwohl unbedingt nötig, weil die Gebäude, in denen wir jetzt sind, sind nicht nur sehr dysfunktional und viel zu teuer dadurch, sondern sie bedrohen auch die Bestände. Ja, das sind marode Gebäude mit Wasserleitungen, Abwasser, Frischwasser, Regenwasser, die so durch die Magazine laufen und wo wir alle wissen und ja auch leidhaft geprüft sind, dass es dann zu Havarien kommt und dann blitzschnell mal so ein Magazin unter Wasser steht und die Bestände schwerst bedroht sind.
Gab es öfter in der Breiten Straße zum Beispiel, ne?
Ja.
Das ist jetzt der Traum. Jetzt würde ich mir gerne mal anschauen mit Ihnen zusammen, welche biografischen Erfahrungen von Ihnen eventuell damit zu tun haben, was Sie dann in Ihrer Arbeit zum Beispiel für die Berliner Zentral- und Landesbibliothek hinbekommen haben in Sachen Erneuerung, in Sachen Perspektivwechsel. Fangen wir mal mit der Musik an. Sie waren in Ihrem ersten Arbeitsleben ja Berufsmusiker, Jazzmusiker mit einer eigenen Band oder mehreren Bands. Wie hat das denn überhaupt angefangen mit Ihnen und der Musik?
Ach, das ist der Klassiker gewesen, Sozialisierung mit Kirchenmusik, Bach rauf und runter, also protestantische Kirchenmusik, im Chor gesungen, irgendwann mal Querflöte gelernt, ja. Und mein Interesse hat sich dann irgendwann ein Stück weit weg von der klassischen Musik entwickelt, eben in Richtung Jazz- und Rockmusik. Und dann kam das Saxophon als Instrument dazu. Und ich habe dann nach dem Zivildienst so 2 Seelen in der Brust gehabt. Das eine ist immer das Interesse gewesen für Management von Gemeinwesenaufgaben. Das war dann sozusagen das Politologiestudium vertreten. Und das andere war das Interesse an der Musik, was mich dann nach ein paar Semestern Politologie, das habe ich bis zur Zwischenprüfung nur gemacht, doch an die UDK verschlagen hat, also Universität der Künste, damals auch Hochschule der Künste in der Fasanenstraße. Und dann habe ich da Saxophon studiert. Das musste man damals noch als klassischen Studiengang machen. Es gab den Jazzstudiengang da damals noch nicht. Aber es war natürlich für mich völlig klar, dass ich keine klassische Musik damit machen wollte.
Sie wollten Profi-Jazzmusiker werden, stand das schon fest?
Genau, ja.
Und das hat ja auch ganz gut geklappt, ne? Sie haben mit Ihren Bands auch Platten produziert?
Genau. Das hat einige Jahre wirklich gut funktioniert mit auch Schallplattenveröffentlichungen, CD-Veröffentlichungen und Tourneen und auch Auftragskompositionen. Und irgendwann gab es da mal einen gesundheitlichen Querschlag und dann war klar, dass es so auf dem Berufsweg nicht weitergehen würde.
Dann lassen Sie uns mal gleich drüber reden, über diesen Einschnitt und uns aber erst ein Stück hören lassen von Ihnen. Caucasian Diary heißt das. Was ist das für ein Stück?
Das ist ein Reisetagebuch, ein musikalisches.
Das in den Kaukasus führt, wie der Titel ja ankündigt. Dann hören wir das erstmal. Das war das Silent Jazz Ensemble von Volker Heller mit einem Stück aus dem Jahr 1991. Caucasian Diary heißt das Stück. Und Volker Heller ist heute der Direktor der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin, der ZLB. Und er ist hier zu Gast bei Radio 3 in der Sendung Das Gespräch. Dieses Ensemble, also Ihr Ensemble, Silent Jazz Ensemble, wie kam es denn zu dem Namen? Sollte der so die Angst vorm Jazz nehmen? Jetzt wird es nicht laut und schrill, sondern eher ruhig.
Nicht unbedingt, aber es lag wahrscheinlich mit daran, dass wir haben angefangen mit 3 Flötisten und wir haben zuerst in Kirchenakustik gespielt und schon auch mehr Free Jazz orientiert, aber so von den Instrumenten her und von dem ganzen Musikgefühl her war das auch eher was auch ruhige und meditative Elemente enthielt und dann mit der Zeit hatte sich immer mehr in Richtung eben auch Weltmusik und dann mit Percussion und Bass und dann am Ende eben auch Elektronik entwickelt und Synthesizern und so. Ja, aber tolle Mitmusiker, also Gebhard Ullmann, ja, sehr bekannter Berliner Saxophonist, Helmut Engel, Flötist, Saxophonist, Ulrich Moritz an den Percussion, ja auch ein großartiger Berliner Musiker. Also es war eine tolle Erfahrung, mit den Jungs zusammen zu spielen.
Wir werden Sie nachher nochmal hören mit einer anderen Ihrer Bands. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie haben von 1985 bis 1994 als freiberuflicher Musiker dann gearbeitet, als Komponist, als Bandleader, vor allem Saxophon gespielt und medizinische Probleme, haben Sie vorhin gesagt. Lungenriss habe ich gelesen, was ziemlich erschreckend klingt, was eben Ihre Musikerkarriere wohl beendet hat. Ich kann mir vorstellen, da ist man erstmal am Boden zerstört, wenn sowas passiert, oder?
Ja, das war nicht der Plan, ne, dass die Musikerlaufbahn dann damit endet. Aber ich habe das große Glück gehabt, dass ich mehr als ein Interesse und mehr als eine Begabung gehabt habe. Und da kommt wieder diese andere Seite, Management von Gemeinwesenaufgaben ins Spiel und mein Interesse an politischen Prozessen. Und dass ich da also sowohl dieses Interesse hatte, als auch eben eine Begabung dann dafür. Und ich hatte mich schon merkwürdigerweise, bevor dieses medizinische Problem dann auftrat, für einen Kulturmanagement-Studiengang nochmal eingeschrieben, damals in Hamburg. Das war einer der ganz wenigen Studiengänge, wo man das richtig mit einem Abschluss studieren konnte. Da gibt es ja inzwischen viele von in Deutschland. Das war damals noch ein Vorreiter dafür. Und mich einfach aus Interesse dann da eingeschrieben hatte, weil ich nochmal auch intellektuell was machen wollte, was mich auch an der Stelle nochmal fordert. Ja, und dann ergab sich auf einmal diese Situation, dass ich so auf 2 Pferden gleichzeitig geritten bin und das eine brach mir dann weg und dann ging es mit dem anderen weiter. Und dann aber auch sehr schnell und mit vollem Einsatz und mit tollen Aufgaben, die ich dann auf einmal hatte. Also fliegender Wechsel.
Und eine der Aufgaben, die dann relativ bald kam, finde ich ja sehr interessant, dass Sie dann nach Frankfurt-Oder gegangen sind, also erstmals in den Osten Deutschland für Ihre Biografie von 96 bis 99 als städtischer Kulturreferent. 90er Jahre, das war ja bekanntermaßen eine Zeit großer Umbrüche in Ostdeutschland. Was für eine Situation haben Sie denn da erstmal vorgefunden als Kulturreferent?
Das war eine schwierige Situation, weil die kommunalen Haushalte im Osten ja zerschreddert waren, muss man im Grunde sagen. Also die Kommunen hatten kein Geld und Frankfurt-Oder hat zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, auch betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen gegenüber städtischen Mitarbeitern. Die ganzen Kulturbetriebe waren eben alles Teile des Kulturamtes und insofern führten auch da betriebsbedingte Kündigungen rein, zum Teil über Sozialauswahl, also absurde Situationen. Dann wurde eben gesagt, so und so viele Menschen in einer bestimmten Eingruppierungsgruppe im öffentlichen Dienst in der Stadt, die müssen jetzt abgebaut werden. Und dann wurde nach Sozialauswahl geguckt und ursprünglich hatte man vielleicht in der Friedhofsgärtnerei eine Stelle gestrichen, aber wer dann gehen musste, war die Museumspädagogin. Eine ganz schwierige Situation mit einer Kulturlandschaft, die aus der Tradition der Städte im Osten sehr üppig war im Vergleich zu den Weststädten, wo einfach die Finanzierungsmöglichkeiten einfach nicht ausreichten, um das zu erhalten. Und das heißt, es war eine ganz große Aufgabe zu konsolidieren oder zu sanieren, auch in dem Sinne, die Strukturen, von denen man auch ahnte, dass sie wirklich langfristig sich halten können, auch in der Finanzierung, denen eine stabile Basis zu geben, auch mit Rechtsformänderungen verbunden, die mehr Selbstständigkeit ermöglichen im Betrieb und andere Teile der Kulturlandschaft aber gleichzeitig eben auch abwickeln zu müssen, weil man wusste, das wird sich dann nicht weiter halten können.
Klingt nach einer wirklich schwierigen Aufgabe, die einem auch nicht viele Freunde einbringt wahrscheinlich, wenn man so viel konsolidieren oder eben auch abwickeln muss.
Ja klar, damit macht man sich nicht nur Freunde, aber ich habe tolle Begegnungen gehabt in der Stadt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich glaube auch, dass es mir gelungen ist, in der Politik und auch in der Kulturlandschaft ein Verständnis zu erzeugen für diese Prozesse, durch die wir dann gelaufen sind. Und ohne dieses Verständnis hätte das auch gar nicht geklappt. Zum Beispiel ein Großteil dieser Einrichtungen, die wir dann hatten, in einen Eigenbetrieb auszugründen, aus der direkten Stadtverwaltung raus, um eben mehr unternehmerische Selbstständigkeit für die Einrichtung auch zu gewinnen. Solche Schritte hätten die Leitungen der Häuser niemals mitgemacht, wenn es da nicht auch ein Vertrauen gegeben hätte, dass das durchaus auch ein richtiger Weg ist. Aber ja, das war für Menschen, die vor allen Dingen eben dann davon betroffen waren, dass wir Teile abgewickelt haben, extrem schmerzhaft und natürlich waren die wütend. Total verständlich.
Und dann kam der nächste Quereinstieg und damit sind wir bei dem, was Sie bis heute getan haben. Sie waren dann einige Jahre lang der Leiter der Kulturabteilung des Berliner Senats und dann wird die Stelle des Generaldirektors der Zentral- und Landesbibliothek Berlin neu ausgeschrieben. Sie bewerben sich, obwohl Sie noch nie in einer Bibliothek gearbeitet haben, oder? Sehe ich das richtig?
Ja, also genau, ich komme nicht aus der Bibliotheksarbeit. Ich kannte Bibliotheken schon aus verschiedenen Perspektiven. Also zu den Betrieben, für die ich in Frankfurt-Oder verantwortlich war, gehörte schon die Stadtbibliothek und in Bremen genauso. Und in Berlin war ich vorher im Stiftungsrat, auch der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek. Also strategische Bibliotheksarbeit war mir schon bekannt, aber Bibliotheksarbeit im operativen Detail natürlich nicht.
Und als Sie sich damals beworben haben, hatten Sie da schon sowas in der Tasche wie ein Konzept für einen grundlegenden Wandel der ZLB, der ja später dann tatsächlich in Gange kam?
Nee, kann man so, glaube ich, nicht sagen. Und es war auch eine sehr kurzfristige Entscheidung. Mir war bewusst auch, dass ich jetzt nicht noch wieder weiter viele Jahre in der Kulturverwaltung in Berlin arbeiten wollte zu dem Zeitpunkt. Also war schon wieder so ein bisschen auf den Wechselmodus ausgerichtet. Und in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin war die Situation so, dass der Vorstand, der aus zwei Personen bestand, Managementdirektor und Generaldirektorin, beide ihre Positionen verließen, Managementdirektor auch altersbedingt und Generaldirektorin Frau Professor Lux ging dann nach Katar. Und damit war sozusagen die Führung momentlang umbesetzt und das in einer Situation, wo es gerade darum ging, auf dem Tempelhofer Feld Neubau zu kriegen. Und das war dann im Frühsommer 2012. Und dann habe ich den damaligen Kultursenator Klaus Wowereit und Staatssekretär André Schmitz gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass ich in die Aufgabe reinspringe und das übernehme. Und dieses Vertrauen habe ich dann gekriegt, was mich sehr gefreut hat.
Also da war im konkreten Falle der Berliner ZLB große Aufregung mit diesem möglichen Neubau, aus dem da nichts geworden ist. Der Volksentscheid über das Tempelhofer Feld hat das dann verhindert letzten Endes. Aber Sie haben mal in einem Text geschrieben über die Situation der Bibliotheken in den 2000er Jahren, also die Zeit unmittelbar bevor Sie da eingestiegen sind dann als Direktor, dass viele öffentliche Bibliotheken in eine Art Dornröschenschlaf verfallen seien. War das bei der ZLB auch so?
Na, ich glaube, die ZLB ist ja immer eine etwas besondere Bibliothek, auch in Deutschland, immer mit einem bestimmten Vorbildcharakter. Aber ich glaube, dass öffentliche Bibliotheken im europäischen Vergleich immer ein bisschen hinterher waren. Also wenn man so nach Skandinavien oder die Niederlande guckt, in der Frage der eigenen Rollendefinition in der Gesellschaft. Öffentliche Bibliothek als Medien- und Informationszentrum, da waren die deutsche Bibliothekswelt sehr gut drin. Das ist sehr professionell irgendwie ausgeführt worden. Aber die Rolle als sozialer Ort, als Treffpunkt von unglaublich vielen Menschen aus der Stadtgesellschaft, die ja was mitbringen, das war noch unterentwickelt. Also auf der einen Seite gibt es eine Ressource in der Bibliothek, die heißt eben Medien und die wird professionell gemanagt. Aber es gibt noch eine zweite Ressource und das ist Publikum. Also all die vielen Menschen, die da reinkommen, bringen auch unglaublich viel mit. Und das produktiv zu machen, das war eine neue Herausforderung, aber eine, die inzwischen ja europaweit und eben auch in Deutschland alle Bibliotheken, öffentliche Bibliotheken, längst angenommen haben. Und es gibt so Schlagworte dafür, die Bibliothek als dritter Ort und so. Aber eben diese Funktion auch, die Bibliothek als ein soziales Kraftzentrum zu begreifen, das haben wir sehr stark mitentwickelt und waren wir, glaube ich, auch Vorbild mit in Teilen in Deutschland.
Wie sind Sie überhaupt zu diesen neuen Ideen gekommen? Sind Sie durch Skandinavien gereist, haben sich da Bibliotheken angeguckt? Oder wie ist dieser neue Gedanke in Bezug auf Bibliotheken, wie ist der zu Ihnen gekommen?
Ich glaube, in einer Mischung. Also auf der einen Seite sicherlich durch beispielgebende Bibliotheken in Skandinavien und den Niederlanden. Und aber auf der anderen Seite dann gleichzeitig auch durch das Nachdenken über das, was sind denn die Assets einer öffentlichen Bibliothek, also sozusagen das Pfund, ja, mit dem wir wachen,
buchen können. Das ist jetzt die betriebswirtschaftliche Sprache, Asset.
Genau, ja. Das ist Unternehmensberatersprache. Ja, ja. Was ist das Pfund, mit dem eine Bibliothek wuchern kann? Und dann sind Medien und sowas, das kennen wir alles, aber dann kommt eben der Raum. Ja, das ist öffentlicher Raum, der mit Öffnungszeiten frei zu betreten ist, wie ihn keine andere Institution so in der Gesellschaft eigentlich anbietet. Dann kommt die Technik, die technische Ausstattung, also diese Zugänge in die digitale Welt, die man so auch nirgendwo frei findet. Dann kommt das Personal, was serviceorientiert aufgeschlossen ist für die Menschen, die da reinkommen und immer bereit ist, an bestimmten Stellen zu helfen. Und dann kommen die Menschen, die eben reinkommen. Wir haben da spaßeshalber gesagt, das Wissen der Welt befindet sich nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln, sondern auch zwischen zwei Ohren. Also jeder Mensch, der da bei uns reinkommt, bringt ja was mit an Leidenschaften, Interessen, Know-how. Und das produktiv zu machen und zu sagen, Mensch, auch ihr könnt Teil sein von dem, was in dieser Bibliothek passiert und erarbeitet wird. Und ihr könnt hier Programmarbeit mitmachen. Und am extremsten dann bei der Sonntagsöffnung, als wir damit angefangen haben, zu sagen, hier ist der Schlüssel für die Bibliothek, liebe Stadtgesellschaft, macht was draus. Ist euer Raum.
Wir reden hier gleich weiter über den Wandel der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin und Sie selbst, Ihre Rolle dabei. Aber hören wir noch ein Stück, das Sie mit einer Ihrer Bands eingespielt haben. Diesmal mit der Band Human Factor. Ruego a la Luna heißt das Stück. Mögen Sie uns was dazu sagen? Was ist das?
Das ist ein Gebet an den Mond.
Gebet an den Mond, das wird ja immer besser hier. Thank you. Ruego a la Luna war das von und mit Volker Heller, damals Saxophonist und Bandleader bei der Jazztruppe Human Factor. Heute ist er der Direktor der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin, der ZLB. Wir haben eben schon begonnen, über den Wandel einer Bibliothek zu reden, wie Sie ihn mit angestoßen haben bei der ZLB. Sie haben in einem Text über so einen Wandel geschrieben, dass dafür auch eine andere Haltung des Bibliothekspersonals notwendig sei. Was musste sich denn ändern an dieser Haltung?
Das Zulassen, dass Dinge in der Bibliothek passieren, die stärker vom Publikum bestimmt werden als von einem selber. Also die Bibliothek als eine Art auch von Plattform zu begreifen, auf der Stadtgesellschaft stattfindet. Ja, so ein städtischer Resonanzraum sozusagen auch. Und in dem ich nicht mehr so, wie ich ansonsten eben auch bestimmt habe, wie die Medien ins Regal kommen, der öffentliche Raum nicht so von mir bestimmt werden kann. Oder vielleicht sogar Besucherinnen eine Chance haben, auch den Medienbestand mitzukuratieren mit ihren Vorschlägen und Einwirkungen.
So, was haben Sie mal gemacht in Zusammenarbeit mit Geflüchteten aus Syrien, glaube ich, eine deutsch-arabische Bibliothek aufgebaut zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja.
Und wie haben Sie diese Haltungsänderung bei den, ich glaube, es sind 300 Mitarbeitende an der ZLB, wie haben Sie die angestoßen oder durchgesetzt?
Naja, jede Veränderung in der Institution und gerade auch wenn es um Haltungsfragen geht, birgt natürlich auch immer in sich, dass es Menschen gibt, die dagegen erstmal einen Widerstand empfinden. Und warum kommen jetzt neue Dinge dazu oder warum verändern sich Dinge? Und sie haben immer in Belegschaften einen Teil, der ganz neugierig auf sowas ist und der Lust hat darauf und das auch mitgestalten will. Und sie haben einen Teil, der eher abwartend ist und sagt, mal gucken, ob das funktioniert und so. Also gar nicht jetzt ablehnend, aber mal schauen, wie. Und dann haben sie einen Teil, der ihr sagt, ich will nicht, dass sich Dinge verändern. Ich will das so weitermachen, wie ich das mal gelernt habe. Und so. Und solche Auseinandersetzungen sind dann auch produktiv in der Institution, weil das ist ja die Dinge, wie sie bis dahin gemacht wurden und auch diese Selbstverständnisse sind ja nicht per se veraltet oder überholt, nur dadurch, dass was Neues dazukommt, sondern die Dinge wachsen mit rein, die neuen, und erweitern dann insgesamt das Spektrum. Also wir haben ja nicht unsere klassischen traditionellen Bibliotheksarbeiten aufgegeben, weil wir jetzt was anderes machen, sondern wir haben uns erweitert in unseren Tätigkeitsfeldern oder im Unternehmensberatersprech in den Geschäftsfeldern, um Aufgaben, die in der Gesellschaft wichtig sind und die auch gebraucht werden. Also gerade jetzt zum Beispiel auch, wenn wir in Richtung digitale Teilhabe gucken, da machen wir Dinge, die, glaube ich, enorm wichtig sind für die Berlinerinnen und ich glaube auch noch das Potenzial in sich tragen, noch viel wichtiger zu werden in den nächsten Jahren. Und das ist eine Erweiterung, ohne dass wir sagen, das Alte, das lassen wir jetzt mal sein. Nee, das Alte machen wir auch immer noch weiter.
Sie bieten zum Beispiel an, dass man hinkommen kann in die Bibliothek, wenn man Schwierigkeiten hat, mit der digitalen Infrastruktur zum Beispiel von Behörden zurechtzukommen. Und dann kriegt man da einen Lotsen an die Seite gestellt, der einem hilft, zum Beispiel beim Bürgeramt einen Termin zu machen oder was auch immer.
Genau, das souveräne Durchführen von digitalen Transaktionen fällt einem großen Teil der Bevölkerung wirklich schwer. Also es gibt Studien darüber, die sagen, 20-25% in der Bevölkerung sind nicht in der Lage, so eine digitale Transaktion, das heißt formulargestützte Transaktion, ordentlich durchzuführen. Und das fängt dann schon an beim Arzttermin, Doktorlib. Ja? Also ohne das jetzt im Internet zu machen, kriegen Sie doch heute in Berlin kaum mehr irgendwo einen Arzttermin. Also irgendwo anrufen und sagen, ich möchte jetzt mal einen Termin machen, funktioniert doch in der Regel schon nicht mehr. So, was machen jetzt die Menschen, die dazu digital nicht in der Lage sind? Ja, die werden abgehängt in der Gesellschaft. Und das ist ein Riesenproblem. Also diese Menschen zu unterstützen dabei, zu sagen, komm, was ist das Problem jetzt irgendwie? Wo kommst du nicht klar? Und da helfe ich dir jetzt mal bei. Ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe in der Stadt und ist auch ganz nah an den klassischen Bibliotheksaufgaben, weil das klassische Literacy, also das souveräne Lesen und Schreiben können, gilt natürlich nicht nur für einen analogen, sondern auch für einen digitalen Raum. Früher, in der rein analogen Zeit, war das so häufig, dass Migranten mit Behördenschreiben in die Bibliothek kamen und die am Tresen der Bibliothekarin zeichnen und sagten, ich verstehe das nicht, können Sie mir das mal vorlesen oder erklären? Mhm. Ja, und jetzt ist das Ganze im Digitalen. Und die Hürden übrigens zur Nutzung dieser Technologien, die liegen nicht nur jetzt in altersbedingter Fremdheit von Technologie, sondern sind häufig sprachliche Probleme, also funktionaler Analphabetismus, Sprache im Sinne von, das ist nicht meine Muttersprache, das verstehe ich zu wenig, um ein deutsches Formular irgendwie handeln zu können. Dann kommen technische Probleme auch noch dazu oder dann spätestens, wenn Microsoft das neueste Update irgendwie ungefragt draufgespielt hat und auf einmal Einstellungen verändert sind. All solche Dinge. Wenn wir nicht wollen, dass fast ein Viertel unserer Gesellschaft hier verloren geht unterwegs, dann braucht es solche Orte wie eine Bibliothek, die hier hilft.
Und wie kriegen Sie solche Leute in die Bibliothek oder kommen die von selbst?
Also das spricht sich rasend schnell rum. Aha. Und wir sind in Netzwerken, vor allen Dingen mit Sozialakteuren, also Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Seniorennetzwerken. Und so haben wir ein riesen Netzwerk inzwischen dahinter, die dann auf uns verweisen und wir verweisen auf deren Angebote, da wo die wieder unterstützen und so. Das geht ganz schnell.
Auf der anderen Seite, ich bin ja auch so ein Büchermensch so und mit den Büchermenschen in ihrer Einrichtung, in ihrer Bibliothek, an manchen Stellen habe ich da auch so ein gewisses Mitgefühl entwickelt, als ich mich jetzt so vorbereitet habe. In der Hinsicht, ich habe zum Beispiel gelesen, dass sie entschieden haben, dass die Auswahl der Bücher für die ZLB nicht mehr wie früher von den Bibliothekaren und Bibliothekarinnen gemacht wird, Lektoren wurden die dafür genannt, sondern dass das ausgelagert wird, dass ein Massenbuchhändler wie Hugendubel den Großteil der Medien an die ZLB liefert. Wenn ich mir das jetzt aus der Perspektive eines Bibliothekars vorstelle, der, sagen wir mal, ein wahnsinniges Interesse an Film hat und an Filmliteratur und da immer die besten Filmbücher rangeholt hat und der jetzt gesagt kriegt, nee, das machst du nicht mehr, das macht jetzt Hugendubel, du machst jetzt Medienberatung für Bürger, also Umgang mit Internet und so weiter. Nicht, dass ich sagen will, das eine wäre wichtiger als das andere, aber aus der Perspektive dieses Bibliothekars ist das ja auch eine Beschneidung seiner Kompetenzen, oder?
Also erstmal von den Aufgaben her ist beides wichtig. Also die Buchauswahl ist auch immer noch wichtig, aber wir haben begrenzte Ressourcen. Und für neue, wichtige Aufgaben und Rollen der Bibliothek, mit denen wir auch, sagen wir, unsere Relevanz in der Gesellschaft nochmal stärken, kriege ich ja nicht einfach mal neues Personal obendrauf. Das heißt, wir mussten mit den vorhandenen Ressourcen ein Mehr an Aufgaben und Rollen erfüllen. Und das ging nur, indem wir geguckt haben, was können wir denn effektiver und effizienter machen als in der Vergangenheit. Und da war die Situation so, dass gute Bibliotheken in Deutschland eine Quote von ungefähr 70% hatten, in denen die Medien oder das Bestandsmanagement, wie man das auch nennt, durch Dienstleister erfüllt wurden. Und die ZLB hatte eine Quote, die war knapp unter 5%. Ja. Und wenn man dann da drauf guckt, dann ist, glaube ich, sehr schnell klar, dass man es schaffen kann, einen hochwertigen Medienbestand, und auf den sind wir auch heute noch stolz, mit Unterstützung von Dienstleistern sich reinzuholen, in weiten Teilen und nicht in allen, also wir haben auch immer noch einzeln ausgewählte Bereiche in der Medienbeschaffung, aber in großen Teilen eben mit Hilfe von Dienstleistern reinzuholen, ohne dass die Qualität der Bibliothek darunter leiden muss. Und das haben wir sehr sorgfältig vorbereitet und organisiert. Und so haben wir die Kraft gewonnen, zum Beispiel für sowas wie die Sonntagsöffnung. Also weil das auch da, wir mussten da ja auch Geld reinstecken dann, also in zusätzlichen Wachschutz, die Menschen, die da die Veranstaltung betreuen, also vom Management her und so weiter, das ist alles zusätzliches Geld gewesen. Solche Dinge hätten wir niemals machen können für die Stadt, wenn wir sie uns vorher nicht durch Effektivierung von Prozessen erspart hätten.
Dann würde ich gerne mal noch mit Ihnen noch mal schauen auf ein Bibliotheksthema, das Berlin schon so lange umtreibt. Wir waren vorhin schon mal kurz da, die Frage, ein Standort für die ZLB, weil eben die alten Standorte sanierungsbedürftig, zu eng, zu weit auseinander. Jetzt gab es ja, vielleicht ganz kurzer historischer Exkurs, das geht ja schon ewig, da gab es schon eine Vorgeschichte in West-Berlin, aber dann 1995 gab es die Idee, man führt die ZLB zusammen in den Palast der Republik. Wir wissen alle, was aus dem Palast geworden ist. Dann sollte es eben diesen Neubau geben auf dem Tempelhofer Feld. Das wurde 2014 dann verhindert, eben verhindert durch einen Volksentscheid über die Nichtbebauung des Tempelhofer Feldes. Und dann hat die ZLB einen Neubau an der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg vorgeschlagen und vorbereitet mit großem Aufwand, wie ich gelesen habe. das Projekt ist dann auch gescheitert. Jetzt sind wir bei den nächsten Galerie Lafayette und so weiter. Hat sie das nicht irgendwann auch mal bitter gemacht, dass das so wenig Unterstützung aus der Berliner Landespolitik da ist, dass es einfach bis heute nach so langen Kämpfen diesen Neubau immer noch nicht gibt?
Also ich glaube, wenn man im Job bitter wird, dann wird es Zeit zu wechseln. Das ist keine gute Haltung, um seinen Beruf gut machen zu können. Klar waren das Enttäuschungen und große Enttäuschungen, also dass uns der Bauplatz auf dem Tempelhofer Feld verschwunden ist durch den Volksentscheid. Das war extrem bitter, war für uns aber auch nochmal ein Zeichen dafür, für die Frage, ist es uns gelungen, die Notwendigkeit dieser Bibliothek und die Relevanz dieser Einrichtung stark genug in der Stadt zu kommunizieren, auch, dass alle wissen, wofür wir stehen. Ich glaube, da sind wir ein ganzes Stück weiter als damals 2014. Und dann ist es aber so, solche Großprojekte hängen immer von wahnsinnig vielen Faktoren ab. Und es gibt diesen schönen Spruch, jedes Tun braucht, um erfolgreich zu sein, auch den glücklichen Moment. Und da weiß man nie, wann der ist. Und das heißt, man muss sich die ganze Zeit bemühen. Und man darf nie nachlassen in dem Bemühen, weil wenn man da nachlässt, könnte es genau sein, dass man den glücklichen Moment verpasst, wenn er dann kommt. Also man muss immer dranbleiben und schauen und dafür werben. Und ich glaube, wir haben gute Argumente. Wir sind jetzt immer noch dran am ehemaligen Kaufhaus Lafayette. Ich habe es vorhin schon gesagt, es wäre eine große Enttäuschung, natürlich auch hier, wenn die Stadt das am Ende nicht machen würde. Und ich bin mir sicher, Berlin wird sich schwarz ärgern, diese Chance an diesem Ort für dieses Geld nicht wahrgenommen zu haben. Und nebenbei gesagt, auch was den Effekt für die Friedrichstraße angeht, einen solchen hochfrequentierten Ort in dieser Straße jetzt nicht unterzubringen, die ja sonst doch droht, sehr stark abzuschmieren, ist auch aus einer stadtplanerischen Sicht, glaube ich, extrem fahrlässig, wenn man das nicht macht.
Es gibt ja auch Erfahrungen aus anderen Städten, eben zum Beispiel in Skandinavien, die da Vorreiter waren, was moderne Bibliotheksbauten mit anderen Aufgaben auch angeht, was solche zentralen Bibliotheksbauten dann auslösen. Das zieht richtig deutlich auch mehr Menschen an als vorher, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Verdopplung der Besuchszahlen ist das Mindeste, was man von einem solchen Neubau erwarten kann. Das ist also sehr konservativ gerechnet. Also wenn wir heute sagen, wir würden täglich so an die 10.000 Besucherinnen da in die Friedrichstraße bringen in der Frequenz, dann ist das konservativ gerechnet. Es kann auch nochmal 50% mehr sein.
Wenn so viele Menschen kommen, braucht man ja auch mehr Menschen, die für Sie arbeiten, die in der Bibliothek arbeiten. Ich habe gehört, dass Sie auch ein Nachwuchsproblem haben. Vielleicht können Sie uns deshalb jetzt hier kurz vor Schluss unseres Gesprächs noch sagen, warum das eigentlich einer der schönsten Berufe der Welt ist, in einer Bibliothek zu arbeiten.
Ja, das ist wirklich einer der schönsten Berufe der Welt. Und ich empfinde es auch im Moment noch nicht so, dass wir in der Zentralen Landesbibliothek wirklich ein Nachwuchsproblem haben. Es gibt Stellen, wenn wir die ausschreiben, da haben wir noch bis zu 300 Bewerbungen drauf.
Auf eine Stelle?
Auf eine Stelle, ja. Das hängt natürlich immer davon ab, um was es geht. Aber wir haben uns auch eben so aufgestellt, dass wir inzwischen nicht nur mehr Menschen einstellen, die eine Bibliotheksausbildung, eine klassische, gemacht haben. Ja, da wird es schwieriger dann. Aber wir haben uns auch so aufgestellt, dass wir zunehmend Quereinsteiger einstellen. Weil wir sagen, ein Ort, der so viele Funktionen erfüllt, muss auch von seinem Kompetenzprofil her breit aufgestellt sein. Und vieles an unseren Tätigkeiten, da können wir gut Pädagogen gebrauchen, also Medienpädagogen, Sozialarbeiter, technikaffine Menschen, Community Manager, veranstaltungsaffine Kolleginnen. Und so stellen wir uns an der Stelle auch immer breiter auf. Und da erleben wir es dann, dass es gibt wahnsinnig viele Menschen in Berlin, die, wenn sie realisieren, dass sie möglicherweise mit ihrer Ausbildung für uns auch interessant sind, bei uns arbeiten zu können, die kriegen leuchtende Augen. Ja, und auch im Servicebereich, also Menschen, die vorher in der Hotellerie gelernt haben, was richtig guter Service auch ist, ja, die sind auch bei uns willkommen und werden dann eben on the job dann angelernt. Und auch hier nochmal klar, wir brauchen auch die Menschen, die eine ganz qualifizierte Bibliotheksausbildung durchlaufen haben, auch um die anderen mit dann reinzuholen und anzulernen und ein stabiles Rückgrat zu bilden. Aber wir brauchen die anderen mit ihren Erfahrungen auch.
Ich habe das gar nicht so geplant, aber es hat sich jetzt schön ergeben, dass der notorische Quereinsteiger Volker Heller hier noch ein Plädoyer für den Quereinstieg in die ZLB in Berlin uns liefert. Wir haben noch eine Musik von Ihnen jetzt zum Abschluss. Das ist jetzt Nicht von einer ihrer Bands, sondern von Philip Glass, ein Stück, der erste Satz aus dem Konzert für Violine und Orchester aus seinem Konzert Nummer 1. Warum haben Sie das dabei?
Ja, ich bin ja musikalisch vielfältig geprägt. Das hatten wir ja schon am Anfang mal. Und diese Minimalisten als Komponisten haben mich immer interessiert. Steve Reich, Philip Glass dann natürlich. Und dieses Violinkonzert ist, wie ich finde, wirklich ein Meisterwerk von ihm. Und es wird geradezu meisterhaft auch gespielt von Gidon Krämer. Wenn man hört, wie der gerade an den Stellen, wo dann nur so diese Intervallsequenzen kommen, mit welcher Werf er und welcher Konzentration er jede einzelne Note raushebt. Es ist einfach fantastisch.
Werden wir gleich hören. Vorher will ich mich bedanken bei Volker Heller, seit 2012 und noch bis Sommer 2025 Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Frank Meyer ist mein Name. Schön, dass Sie uns zugehört haben, hier uns beiden. Und unser Gespräch, alle unsere Gespräche finden Sie auf unserer Seite radio3.de oder auch in unserer Radio 3 App. Und jetzt eben Gidon Krämer mit Musik von Philip Glass. Thank you.